Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 2. September 2024. Das heißt, der Monat, in dem auch der Herbst beginnt, hat jetzt angefangen und ja, wir fangen an, einen Sommer abzuschließen. Und den haben wir gestern abgeschlossen und der hatte gar nichts mit den Ostwahlen zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Aber gestern war der Tag, der ganz wichtig ist einmal im Jahr. Potato Harvest wollte ich gerade sagen. Also die Kartoffelernte war wichtig. Das heißt, wir sind gestern mit Freunden eben halt auf dem Acker gewesen und haben die Kartoffeln eingebracht, die Kartoffelernte. Und das war ein Tag, wie er eigentlich gar nicht schöner sein konnte. Es war sonnig, es war nicht zu heiß, sondern so 23 Grad. Sehr angenehm. Und das Schönste war dann danach, haben wir dann noch einen wunderbaren Hefezopf gegessen, von einer wunderbaren Freundin gemacht, von Hand. Und einen noch schöneren Abend dann sogar verbracht bei Lagerfeuer, ein bisschen essen und sehr nett. Ich muss das einfach mal so sagen, weil es war einfach ein wunderbarer, harmonischer Abend.
Ja, also wir haben sozusagen ein Erntedankfest schon mal vorab gefeiert. Denn wenn man ernten darf und dann gemütlich am Lagerfeuer abends zusammensitzen darf, übrigens mit Stockbrot, ja, habe ich ehrlich gesagt so gar nicht gekannt. Aber hier waren ein paar Stockbrot-Profis und also was Schöneres kann man sich kaum vorstellen.
Ja, das ist wirklich toll. Ein Teig, Entschuldigung, ich bin Niedersachse, da macht man überall ein Sch hinten dran. Ein Teig, den man dann quasi um einen Stock herumwickelt. Die Stöcke haben wir dann aus dem Wald geholt. Die müssen natürlich noch feucht sein, also frisch. Da kann man keine alten Stöcker nehmen. Da wird das rumgewickelt und ins Feuer gehalten. Und das ist so eine Art Pizzateig. Und das war richtig, richtig lecker. Ich habe das Wetter vergessen ganz jetzt noch bei dem Ganzen. Wir sind sehr glücklich darüber, heute sagen zu dürfen, dass wir Regen haben. Und zwar hoffentlich den Tag durch, obwohl ich da nicht ganz sicher bin. Denn wir hatten nun wirklich einen Traumsommer. Und ab morgen geht der Traumsommer weiter. Die nächsten 8 Tage alleine ist wieder nur Sonne und blauer Himmel angesagt. Aber heute haben wir einen Tag Regen. Und ich hoffe, dass es durchhält. Die Natur dankt es.
Ja, wir danken auch und so haben wir zwar zwischendurch mit Kartoffelerdehänden mal geschaut, was ist denn in Thüringen und Sachsen los, haben uns aber ehrlich gesagt erst am späten Abend ein bisschen näher damit auseinandergesetzt, saßen dann auch noch mit Freunden zusammen, haben die Ergebnisse diskutiert und heute ganz früh haben wir uns in die Themen hineingeworfen und gleich mal vorab, es gibt einen wunderbaren Zusammenschnitt auch der Berichterstattung von ARD und ZDF bei Tim Kellner. Wir haben das heute eingestellt als Video, circa eine Viertelstunde lang. Und da sind eigentlich wesentliche Ausschnitte aus den Wahlsendungen der öffentlich-rechtlichen und zwangsgebührenfinanzierten Sender. Und so viel schmallippige Moderatoren habe ich selten gesehen und so häufig im Kontext zur AfD, wir kommen natürlich gleich zu den Ergebnissen, den Begriff, wie war das, als sie gelten als gesichert rechtsextremistisch. Andreas, da haben über 30% in Ostdeutschland, also Sachsen und Thüringen, die AfD gewählt, weil es viele Gründe dafür gibt. Und die da blöden sich nicht und wiederholen und wiederholen gebetsmühlenartig diese Floskel.
Naja, das ist wirklich schon gewaltig und natürlich auch in einer Erbärmlichkeit nicht mehr zu steigern. Tim Kellner, der ja wirklich als Satiriker gilt, der ja macht ja eine hervorragende Arbeit, da kann Jan Böhmermann nicht mal im Entferntesten anstinken, weil Tim Kellner ist dabei wirklich lustig und auch noch authentisch dabei. Ja, die Geschichte mit dem gesicherten Rechtsextrem ist natürlich Unsinn. Denn es müsste ja jemand Unabhängiges sagen und auch erklären können und ermittelt haben und erforscht haben, dass es überhaupt einen gesicherten Rechtsextremismus gibt. Wobei man vorher erstmal klären müsste, was das überhaupt ist. Selbst das zählt nicht. Es ist eine reine Schlagvokabel, mit der man totschlagen will. Dieser Bundesverfassungsschutz und auch der Länderverfassungsschutz unterliegt Frau Nancy Faeser. Und zwar persönlich. Das heißt, Der Landesschutz nicht, natürlich der Bundesverfassungsschutz, aber das hängt natürlich zusammen. Das bedeutet, Frau Faeser entscheidet, wer gesichert rechtsextrem ist, und der Bundesverfassungsschutz hat es dann zu verkünden. Es sieht immer so aus, als hätte ein Gericht entschieden, dass die und die Argumentationen dafür geführt haben. Nochmal ganz klar, das ist die ganz klare Unwahrheit, weil eine Gewaltenteilung findet hier nicht statt und der Verfassungsschutz ist letztendlich politisch weisungsgebunden. Und da die Linken an der Macht sind, ob die SPD sind, links oder grün oder sonst was, ist ja alles links, inklusive FDP. Und deshalb wird diese Ideologie schlichtweg angeordnet. Und das Ganze bekommt dann so den Anspruch, als wäre das irgendeine behördliche Ermittlung, die da gelaufen ist. Nichts dergleichen.
Ich möchte noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das, was mir passiert ist, 2006, 2007, das ist etwas Ähnliches. Da wurde ein Stigma verhängt, ich sei rechts und ich hätte Hitlers Familienpolitik gelobt. Exakt das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil steht in meinen Büchern, nämlich dass die Mutter-Kind-Bindung zerstört wurde, schon in der hitlerschen Politik, und zwar sehr vorsätzlich. Das ist aber überhaupt nicht berücksichtigt worden, sondern es blieb dabei. Und Andreas, ich weiß also, wie schnell so etwas passiert, dass man so eine Mütze übergestülpt bekommt und dann auf den Weg geschickt wird, du bist rechts. Und so ist es tatsächlich mit der AfD eben auch gegangen. Die sind, was die Migrationspolitik angeht, äußerst kritisch mit der Regierung umgegangen. Und das ist so einer der absoluten Hauptpunkte dieser Wahlen, die sich gerecht haben. Nämlich gerecht an der Ampelpolitik, die natürlich, was diese Ausländer-Migration Politik der Ampel, der Grünen, der Roten angeht, dass da abgestraft wurde.
Naja, und das ist das, was ich gerade meinte damit. Dieser Begriff Rechtsextremismus ist ja nicht einmal definiert. Und wenn man Hitler mit rechts in Verbindung setzt, ist dann alleine schon der Fehler drin, weil Hitler war ein extrem Linker. Auch das ist wichtig, weil es ist ein sozialistisches System gewesen. Und der Sozialismus, noch einmal, ich habe da ein Video drüber gemacht, dass Faschismus und das, was wir dort genannt haben, auch als linksextrem, unmittelbar im Zusammenhang stehen. Es gab keinen rechten Faschismus, es gab nur einen linken. Aber wir versuchen hier natürlich, oder man versucht vom System bewusst, eine solche Paradoxie in die Vokabelsetzung reinzubringen, nicht nur schlampig, sondern gezielt über Thinktanks falsch einzusetzen, damit die Menschen den Überblick verlieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und aus diesem Grunde hier eine solche Situation zu bringen, ich weiß nicht, ob du noch vorhast, weil ich kenne die Sendung nicht, darauf einzugehen, was Bettina Schausten da beispielsweise gebracht hat. Also das ist für mich etwas, was mich...
Das ist die Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten, die gestern ebenso sehr schmallippig einige Kommentare abgelassen hat, wo wir beide uns entsetzt angeschaut haben und gefragt haben, wie ist das möglich, ohne dass sofort von der Staatsanwaltschaft geahndet wird?
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Wir sind gewohnt von solchen Figuren in der journalistischen Fakultät dort in dem öffentlich-rechtlichen Bereich, dass es sich um Propagandatrompeten handelt. Das wissen wir ja alles. Hier geht es aber darum, dass hier der Paragraf 130 Strafgesetzbuch Volksverhetzung aus meiner Sicht zum Zuge kommt. Bettina Schausten hat sich hingestellt und hat die Wahl in Thüringen direkt im Zusammenhang gestellt mit Hitlers Angriff im September 1939 gegen Polen. Man muss sich das mal vor Augen führen, was hier für Vergleiche gezogen werden. Gleichzeitig spricht sie von 6 Millionen ermordeter Juden in diesem Zusammenhang des Hitler-Regimes und stellt es mit der AfD-Wahl in einen direkten Kontext. Eine schlimmere Entgleisung einer Verharmlosung des Dritten Reichsterrors habe ich bisher nur von Frau Esken gehört. Und Frau Esken ist eine politische Aktivistin, das ist okay, ehemalige Straßenmusikantin, das ist auch alles in Ordnung, aber von einer Journalistin eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der mit Zwangsgebühren finanziert wird, eine dermaßen starke Volksverhetzung zu bringen. Das heißt, damit über 30%, also ein Drittel der Bevölkerung von Thüringen gleichzusetzen, in Sachsen gleichzusetzen mit Massenmördern des Dritten Reiches und das in der Zahl auch noch mit 6 Millionen getöteten Juden zu bringen. Wo bleibt die Staatsanwaltschaft und geht hier wegen wirklicher Volksverhetzung? Man merkt, da fehlen mir selbst die Worte. Warum geht man da nicht gegen vor? Hier sieht man, dass nicht nur die Nerven blank sind, sondern dass hier die Verhältnismäßigkeit komplett aus dem Ruder gelaufen ist.
Also man könnte ja, wenn man zum Beispiel beim Spiegel arbeitet und das einfach mal sachlich einzuordnen versucht, von einer Holocaust-Verharmlosung sprechen.
Ja, natürlich. Frau Bettina Schausten verharmlost den Holocaust in dramatischer Form und das verstößt gegen, ich war ja selbst viele Jahre Deutscher, das verstößt also ganz, ganz, ganz stark nicht nur gegen jede Ethik, sondern aus meiner Sicht auch aus der strafrechtlichen Situation heraus. Ist das ein relevanter Vorgang, wenn eine Journalistin, die einen vermeintlich guten Ruf haben will, dermaßen entgleist? Das ist für mich nicht tragbar. Und wenn genau diese Leute sich über angebliche rechtsextremistische Aussagen der AfD auch noch mokieren, wo ich gar keine kenne, ich habe bisher noch gar keine gehört, ich bin ja immer drauf und dran und suche die rechtsextremen Aussagen. Ich höre immer nur, dass sie rechtsextrem sein sollen. Bei ARD und ZDF oder bei anderen Journalisten fällt es mir überhaupt nicht schwer, permanente Situationen hervorzuholen, also quasi eine Beweisliste zusammenzustellen, wo tatsächlich extremistische, Holocaust-verharmlosende Aussagen gemacht werden von führenden Journalisten. Das ist unvergleichlich, wie hier die Realität ins Gegenteil verkehrt wird.
Ja, ihr seht, man kann die Dinge auch ein bisschen tiefer betrachten, tiefergehend, was merkwürdigerweise überhaupt nicht in der Öffentlichkeit bislang passiert ist. Ich habe da auch noch nichts Kritisches in den freien Medien darüber gelesen. Vielleicht haben auch alle noch ein bisschen zu viel zu tun mit der Aufarbeitung dieser gestrigen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Wir wollen mal jetzt sprechen über das, was passiert ist gestern. Wir wollen die Zahlen uns anschauen und über das sprechen auch, Andreas, wie das jetzt in Zukunft aussehen könnte. Und natürlich werden wir auch noch über einige Wahlaussagen öffentlicher Vertreter sprechen. Also, die Thüringer haben gestern einen neuen Landtag gewählt. Laut vorläufigem Endergebnis wurde die AfD stärkste Partei vor der CDU, vor dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat deutlich verloren. Ministerpräsident Ramelow, der auch nicht wirklich glücklich gewirkt hat in all den Interviews, hat angekündigt, dass er jetzt den CDU-Spitzenkandidaten Mario Vogt bei einer möglichen Regierungsbildung unterstützen wolle. Und Björn Höcke, der AfD-Spitzenkandidat, der hat den Auftrag zur Regierungsbildung für seine Partei reklamiert. Sehr hoch dort in Thüringen übrigens auch die Wahlbeteiligung. Die hat nämlich bei über 70% gelegen, Andreas. Das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bürger die Nase voll haben. Denn man könnte sich schon vorstellen, dass da ein sehr großer Teil von der AfD zum Wählen gegangen ist, die vielleicht vorher Nichtwähler waren oder eben einfach auch gesagt haben, so die Grünen und die Roten, die kriegen jetzt eins auf die Mütze.
Ja, ich glaube das auch, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Man will es versuchen, darauf zu reduzieren, dass es einfach nur der Frust ist wegen der Ampel. Das ist es nicht. Die Menschen suchen aus meiner Sicht eine wirkliche Alternative. Alternative bedeutet Mitspracherecht. Die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei, die in ihrem Programm festgehalten hat, eine direkte Demokratie zu fordern. Besser kann es für einen demokratischen Staat nicht laufen, als dass die Bürger nach Schweizer Modell direkt wählen dürfen in konkreten Sachfragen. Damit entgeißelt sich übrigens die Partei selbst einer starken Machtposition. Das heißt, wenn die AfD sagen würde, wir bringen die direkte Demokratie jetzt rein in den Staat, dann bedeutet das, dass sie sich damit selbst als führende Partei entmachten würde, weil die parlamentarische Demokratie der größte Korruptionsfaktor ist. Und damit baut man letztendlich vor, indem man sagt, die Bürger selbst sollen die Entscheidungen treffen. Das heißt, es gibt keine Partei, die diese direkte Demokratie, also damit die reine Demokratie, fördern will, umsetzen will, indem sie ihre Bürger nämlich nicht für dumm hält, denen man erklären muss, wie es läuft, sondern dass sie selber entscheiden können, was sie wollen. Das ist nun einmal die Demokratie. Und das ist eigentlich das ganz Spannende, dass man genau Angst hat vor den größten demokratischen Einflüssen. Diese Standardparteien haben keine Angst um die Demokratie, sie haben Angst vor der Demokratie. Das wird extrem deutlich jetzt.
Ja, also, wie sind die weiteren Zahlen in Thüringen? Die gucken wir uns nochmal an. 6,1% für die SPD, eine Katastrophe. 7,3% in Sachsen, also das ist die Partei, die den Bundeskanzler stellt. Dann haben wir, warte mal, ich muss das hier so ein bisschen zusammensuchen, die FDP, Andreas, die sind ja völlig rausgeflogen, 4% beziehungsweise gerade mal ein bisschen über 1%.
Ehrlich gesagt ist das lange Zeit, seit Jahrzehnten überfällig, dass diese Zünglein an der Waage Partei, die mehr oder weniger nur durch Opportunismus aufgefallen ist, damals schon bei der Willy-Brandt-Koalition, wie dann plötzlich umgeschwenkt wurde dann auf Helmut Kohl, das war nicht Willy Brandt, das war natürlich Helmut Schmidt, die Koalition, der dann durch die Vertrauensfrage dann letztendlich übergebracht wurde. Ich glaube, 81 oder 82 war das, dann in diese neue Koalition mit Genscher natürlich auch an der Spitze im Rahmen der CDU. Und diese Geschichte, dieses Zünglein an der Waage, nie richtig sich klar zu positionieren und angebliche Liberalität vorzuspielen, das war nie der Fall gewesen. Und die bekommen jetzt ihren Denkzettel, weil einfach nur mit dummen Überschriften man wirklich die Leute nicht mehr bekommen.
Ja, und die Grünen, bei denen sieht es nun auch überhaupt nicht mehr gut aus. Man hat tatsächlich viele grüne Parteivertreter, die vors Mikrofon kamen, weinen gesehen.
Wer hat geweint?
Also Frau Lang, Ricarda Lang, da gibt es ein Fake-Video, da hätte noch die Unterlippe gezittert, aber dann zeigte man, dass die nicht gezittert hat, da hat jemand nachgeholfen mit KI oder so. Auf jeden Fall brauchte die auch gar nicht zu zittern, denn in den Augen standen Tränen und auch eine grüne Parteivertreterin, ich glaube es war in Sachsen, musste das Mikrofon abgeben, weil sie nicht mehr in der Lage war, vor Kummer weiterzusprechen.
Ja, ich nehme denen das sogar ab. Das Problem ist ja, dass unsere Bildungsmisere dazu geführt hat, dass diese Figuren, diese wirklichen Figuren, ich kann sie nicht anders beschreiben, dass die das glauben. Die glauben das wirklich selbst. Und das ist eben halt genau das Ergebnis einer dramatischen Bildungsmisere und einer starken ideologischen Abrichtung der Menschen. Das sind Methoden, mit denen man tatsächlich auch in den dunkelsten Zeiten immer schon operiert hat, dass die Leute nämlich vereinheitlicht denken und vor allem mit unlogischen Parolen lediglich abgespult werden. Das ist der entscheidende Punkt. Es findet ja keine Kommunikation mehr statt. Und das ist der Vergleich, den ich immer wieder sehe, wenn ich Parteien sehe dort im Parlament und die Parteifunktionäre, die dann ihre Reden halten. Und ich sehe mir die Regierungs- oder die Einheitspartei und ich sehe mir die einzige Opposition an. Dann merke ich, dass die Opposition Themen ins Feld bringt, auch sachliche Themen, während die anderen sich ausschließlich selbst beweihräuchern und mir den Eindruck vermitteln, dass sie Angst haben, von der Krippe vertrieben zu werden, weil sie selbst vielleicht sonst keinen Job irgendwo jemals in der Wirtschaft bekommen würden.
Ja, also auf jeden Fall, wir wollen uns weiter die Zahlen nochmal genauer anschauen. Wir gucken mal nach Sachsen. Wir gucken noch Thüringen. Bündnis Sahra Wagenknecht, drittstärkste Kraft mit 15,8%. In Sachsen kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht auf 11,8%. Bevor wir zu AfD und CDU und auch den anderen kommen, Andreas, die Linke, es ist ja eine linke Partei, ist also sehr hoch reingegangen in diese Wahlen. Aber auf der anderen Seite, die Partei Die Linke, die ist ordentlich abgeschmiert. Die sind mit 4,5% zum Beispiel in Sachsen 5,9 Prozentpunkte weniger als vorher. Die waren also über 10%, jetzt noch 4,5. Aber dafür kommt ja eine neue linke Partei, ne?
Ja, wir hatten heute Morgen in unserer kurzen Redaktionskonferenz dort ein paar interessante Einflüsse. Das möchte ich ganz klar hier kennzeichnen. Das kommt nicht von mir, aber jemand von unseren Redakteuren hat dann ganz deutlich gesagt, ich möchte hier mal einen Vergleich bringen. Und dieser Vergleich hat mich persönlich sehr getriggert. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ja letztendlich in die Linke übergegangen ist und dort sich auch befand, zum Beispiel ein Großteil des auch unrechtlich erworbenen Vermögens der DDR-Bonzen damals. Und da sind ja viele Gelder auch verschwommen worden. Übrigens auch Gregor Gysi spielte eine maßgebliche und nicht besonders rühmliche Rolle. So, nun wissen wir, dass dieses ganze System insgesamt nicht mehr funktioniert. Die Linke hatte ja eigentlich nur eine Parole und das war gegen rechts, ansonsten hatten sie nichts. Und jetzt kommt Sarah Wagenknecht ins Spiel. Und das hat dieser Redakteur von uns verglichen mit den Bad Banks im Jahre 2008-09. Als wir die große Finanzkrise hatten, 2008, 2009, da waren viele Banken dramatisch mit schlechten, sogenannten toxischen Papieren versehen. Und man wusste, die gesamten Banken können jetzt in sich zerstört werden. Und dann hat man folgendes Modell entwickelt, ein ganz perfides Modell. Man hat sogenannte Bad Banks, schlechte Banken gegründet, indem man die gesamten toxischen Papiere, die ganzen schlechten Bewertungen, die ganzen im Prinzip verworfenen Figuren, die aus dem alten SED-Regime zum Beispiel jetzt in diesem Vergleich übrig geblieben sind, dass die entsorgt werden über eine Bad Bank, die nenne ich jetzt mal die Linke. Und man hat die wenigen Assets, die noch drin waren, aus den Linken herausgeholt und hat dann quasi eine Good Bank gegründet. Und das ist jetzt die BSW. Und die BSW ist jetzt nichts anderes als die SED in neuen Tüten, neuen Tüchern oder in neuem Gewand gewissermaßen. Und wir sehen auch, wie die Systemmedien ganz deutlich permanent, du hattest gerade darüber gesprochen, als wir eine Rede von Markus Söder gesehen haben, der ganz außer sich war aufgrund dieses Wahlergebnisses in Thüringen. Und wir sehen, wie man jetzt dem Bündnis Sarah Wagenknecht den roten Teppich ausrollt, weil mit dieser Good Bank man versucht jetzt wieder die Geschäfte reinzubringen, während die Bürger auf den Linken, auf der Bad Bank, jetzt auf den Trümmerhaufen sitzen bleibt, der jetzt irgendwann dann nicht mehr, keine Rolle mehr spielen wird. Und so sind die Linken dann wieder da und so hat die SED einen neuen Namen bekommen. Hochinteressantes Thema. So hat man damals vermeintlich die Bankenkrise gelöst 2008-09, aber unterm Strich gesehen sind diese Altschäden, diese Altlasten nach wie vor im System vorhanden.
Alter Wein in neuen Schläuchen. Also, wir gehen dann noch mal rein in die Zahlen in Thüringen. Also, das Bündnis Sarah Wagenknecht schafft aus dem Stand 15,8%. Damit lässt sie die Linke von Herrn Ramelow weit hinter sich, die auf 13,1 abstürzt. Dann starke Verluste verbuchen die Parteien der Berliner Ampelregierung. Thüringen, dort verzeichnet die SPD 6,1%. Damit ist das ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik. Und in Thüringen sind die Grünen komplett raus. 3,2%. Damit sind sie aus dem Parlament, ebenso die FDP mit 1,1%. Andreas, wenn wir mal uns genauer ansehen, welchen hohen Einfluss die Grüne Partei in der Bundespolitik hat. Herr Habeck, Frau Baerbock, von denen man übrigens nichts hört und nichts sieht, die haben sich verkrochen offenbar in die letzten Löcher. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Die haben also einen hohen Einfluss auf die Bundespolitik, die das Land in den letzten knapp 3 Jahren in Schutt und Asche gelegt hat. Robert Habeck von der Grünen Partei ist nicht nur Vizekanzler, sondern er ist sogenannter Superminister. Er beherbergt also das Wirtschaftsministerium plus das Klimaministerium. Durch diese beiden Ministerien sind Regelungen in den letzten 3 Jahren eingeschlagen worden, die für die Deindustrialisierung Deutschlands zuständig ist. Jetzt kriegen die gerade mal noch 3,2% in Thüringen und 6,1% in Sachsen. Müsste dies nicht einen erheblichen Einfluss auf die Bundespolitik haben?
Ja, normalerweise ist die Bundespolitik damit so abgestraft, dass sie auf der Stelle zu gehen hat. Der Bundeskanzler müsste die Vertrauensfrage stellen, beziehungsweise müsste die Bundesregierung auf der Stelle komplett zurücktreten und Neuwahlen müssten angeordnet werden. Anders geht es ja letztendlich gar nicht. Du hast völlig recht und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch überrascht darüber, wie das Ganze läuft. Denn die Grünen und die FDP, also bleiben wir bei den Grünen, die gerade mal etwas über 120.000 wie nennt sich das, Vereinsmitglieder hat, Parteimitglieder, 120.000, also weit weniger als unser Kanal alleine bei Telegram hat, abgesehen von unserer Website, wo es ja auch nochmal eine ganze Größenordnung gibt. Also das sind ganz wichtige Dinge letztendlich, dass die über 85 Millionen Menschen angeblich steuern. Die Reaktion oder die ausgebliebene Reaktion wie Habeck oder auch Scholz und so weiter, die kann ich eigentlich nur damit begründen aus meiner Sicht, dass sie noch gar keine Anordnung bekommen haben aus Washington, was sie denn zu sagen haben. Denn die Zerstörung ist ja nicht irgendwie, weil sie nur dumm sind, sondern die Zerstörung folgt ja einer ganz klaren Agenda. Also wer das nicht erkennt, der muss wirklich blind und taub gleichzeitig sein. Das heißt, die Agenda der Zerstörung über Deutschland, Europa zu zerstören, den Wirtschaftsstandort zu vernichten, auf jeden Fall einen Frieden mit Russland zu verhindern, weil das könnte ein ökonomisches, gutes Modell sein, was auch der Umwelt dient beispielsweise, das soll auf jeden Fall verhindert werden. Und wie soll dann ein Herr Habeck oder eine Frau Baerbock oder wer auch immer da rumkreucht und fleucht, jetzt angemessen reagieren, womöglichst noch mit einem halbwegs intellektuellen Satz, wenn sie noch gar keine Anordnung bekommen haben, was sie denn jetzt zu sagen haben. Da werden ja momentan Krisengespräche geführt, jenseits des Atlantiks aus Deutschland gesehen, also gar nicht so weit von hier. Das sehe ich so als die Begründung, warum die noch nichts sagen.
So, und nun war das ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Sachsen. Da kommt die CDU auf 31,9% und die AfD auf 30,6. Und da ging es natürlich um die Sitzverteilung. Von insgesamt 120 Sitzen gehen 41 an die CDU. Die AfD kommt jetzt auf 40. Das war vorher anders, Andreas, denn die Sitzverteilung musste erstaunlicherweise nachträglich korrigiert werden. Hatten wir, glaube ich, bei einer letzten Thüringen-Wahl, als Frau Merkel noch eingegriffen hatte, auch. CDU und AfD erhalten je einen Sitz weniger als zunächst angegeben, während SPD und Grüne jetzt ein Sitz mehr zusteht. Das hat Landeswahlleiter Martin Richter heute mitgeteilt. Grund sei ein Softwarefehler, in dessen Folge in der Nacht zum Montag eine falsche Sitzzuteilung veröffentlicht worden sei. Ja.
Wer es glaubt, wird selig. Ich freue mich immer darüber. Ich habe mal so gesehen, wie zum Beispiel die deutschen Wirtschaftsnachrichten darüber berichtet haben. Und die sprachen dann auch schon, vorsichtig wie sie natürlich sind, von einem angeblichen Systemfehler. Natürlich. Also man weiß ja auch, wusste ja auch nicht, dass es überhaupt eine dramatische Wahl werden würde. Also wenn das System uns jetzt weismachen will, trotz der Umfragen, die seit Monaten geistern und jeder wusste, welches Ergebnis kommen wird und sie sich nicht vorbereitet haben, im Gegenteil, sie dabei sogar einen Fehler übersehen haben im System, der AfD diente, und der jetzt korrigiert werden musste, damit die Sperrminorität der AfD wieder aufgehoben wird, herzlichen Glückwunsch. Da muss man sich also wirklich die Unterhose schon mit der Kneifzange anziehen. Also wie soll denn das funktionieren? Wer soll denn das eigentlich noch glauben?
Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, mit dem Verlust dieses Sitzes verliert die AfD im Landtag in Sachsen eine Sperrminorität. Mit dieser Sperrminorität könnten bestimmte Landesgesetze, die mit einer Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneter entschieden werden müssen, nicht ohne die AfD-Parlamentarier zustande kommen. Ja. Also, das ist dann im Nachhinein korrigiert worden. Du hast gerade gesagt, Unterhose mit der Kneifzange. Ich frage dich jetzt noch mal ganz konkret, könntest du dir vorstellen, dass man da ganz schnell ein Manöver gefunden hat, damit man zumindest diesen Einfluss der AfD aushebelt?
Ja, also das liegt für mich da auf der Hand, ohne dass ich jetzt Beweise dafür vorbringen kann. Also natürlich könnte es theoretisch möglich sein, aber es stinkt doch zum Himmel. Diese ganze Geschichte erinnert mich an Thüringen, als Herr Kemmerich von der FDP mit angeblichen Unterstützungen der AfD, also mit einem klassischen Summenspiel der Abgeordneten, solche Spiele gibt es immer wieder, ganz normal übrigens bei allen Parteien, und der wurde zu einem Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Und dann hat sich Frau Merkel gesagt, dann müssen die noch mal wählen. Das kann so nicht bleiben. Man möchte das noch mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Das können wir nicht akzeptieren. Die müssen noch mal wählen. Und zwar so lange, bis unser Ergebnis rauskommt. Erinnert mich an die Europäische Verfassung, die auch abgelehnt wurde. Die Deutschen wurden natürlich nicht gefragt, weil es ein Kolonialgebiet ist. Aber die Irländer beispielsweise, die haben ganz klar sich gegen die Europäische Verfassung gestellt. Und dann hat auch Frau Merkel gesagt, ganz deutlich, als die führende Stimme in Europa, schon im Zerstörungsprozess begriffen damals, dann müssen die eben halt noch mal wählen. Dann hat man für viele Milliarden Gelder eine Riesenpropaganda gemacht und dann haben die Iren noch mal gewählt. Man hat das dann nicht mehr Europäische Verfassung genannt, sondern Vertrag von Lissabon, hat aber den Text beibehalten im Prinzip und dann wurde es dann letztendlich so durchgeboxt. Das ist das Verständnis der Demokratie und hier wird das dann eben halt ein bisschen anders gemacht. Zufälligerweise stellt man fest, ach, da gab es da ein Problem. Also es stinkt bis zum Umfallen. Ich glaube, die Leute halten sich für so dumm verkauft. Man darf nicht vergessen, wie wirkt das auf die Wähler, die sich zu einem Drittel zumindest sich ganz klar für eine Partei ausgesprochen haben. Das heißt also demokratisch letztendlich ihren Vorgang vollzogen haben, nämlich der Wahl. Und die werden jetzt als rechtsextrem und so weiter abgeurteilt.
Man kann eigentlich der AfD nur empfehlen, der Sache auf den Grund zu gehen, ob da wirklich etwas manipuliert worden sein könnte. Wir sind hier ganz vorsichtig. Denn wenn man sich anschaut, was bedeutet so eine Sperrminorität? Also in Sachsen, wo das jetzt passiert ist, werden wie auch in anderen Bundesländern Verfassungsrichter und die Spitzen der Landesrechnungshöfe mit 2/3 Mehrheit aller Parlamentarier gewählt. Bestimmte Posten könnten dann also ohne AfD-Zustimmung nicht nachbesetzt werden. Zudem könnten auch die Landtage nicht selbst sich auflösen, aber jetzt schon.
Das ist unglaublich wichtig, gerade was die Landesrechnungshöfe anbelangt, wo zum Beispiel man feststellen könnte, ob Parteien beispielsweise bestimmte politische Aktivistengruppen finanzieren mit Steuergeldern, widerrechtlich. Das heißt, dann will man natürlich ihre Leute dort reinbringen, damit diese Dinge eben halt nicht mehr hochkommen. So wie Korrektiv beispielsweise auf Bundesebene. Letztendlich ein Aktivistenverband, das, was sie ja immer noch mehr verstärken wollen, die wollen ja jetzt auch AfD und alle so, Antifa und wie sie alle heißen, auch mittlerweile in diese Richtung bringen, dass man darüber Firmen gründen kann, um sie zu unterstützen. Wir geraten immer mehr in ein faschistoides System von einer dramatischen Tragweite und genau dieses faschistoide System warnt vor demokratischen Einflüssen, indem sie diese als faschistoides System selbst bezeichnet. Das ist das Paradoxon mit der Methode, mit der man Menschen hier komplett in die Verwirrung treibt.
Ja, und jetzt fragen natürlich schon einige Medien, ob der Stuhl von Frau Faeser, der Innenchefin wackeln könnte. Was mir noch aufgefallen ist, Björn Höcke war bei der ARD und auch beim ZDF und hat sich also wie einen nassen Lappen immer wieder um die Ohren schlagen lassen müssen, dass er von einer gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei käme. Er hat dann widersprochen und hat gesagt, sie wollen doch nicht 30% der Bevölkerung als rechtsextremistisch einstufen. Aber das hat die sogenannten Journalisten bei ARD und ZDF nicht davon abgehalten. Ein absolutes Armutszeugnis. Übrigens, dieses gilt als gesichert rechtsextremistisch. Dieser Begriff zieht sich heute wie ein roter Faden durch den gesamten Mainstream. Es kann eigentlich, Andreas, sich nur noch um ein Zeugnis ganz offenbarter Hilflosigkeit handeln.
Genau, Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber dem Volk. Das Volk frisst im Prinzip diesen Gruppierungen nicht mehr einfach so aus den Händen, sondern sie fangen an mitzudenken. Und dafür können wir dankbar sein, einer großen Anzahl von alternativen Medien. Das sind nicht nur wir, sondern das sind viele. Und wenn ich mir angucke, auch ein Reichelt, der ja nun aus der Bild als Chefredakteur nun auch eine Karriere nachzuweisen hat, aber auch viele andere, die aus dem Mainstream gekommen sind und reihenweise übergetreten sind, weil sie einfach diesen Wahnsinn dieser tatsächlichen gleichgerichteten, gleichgeschalteten Medienlandschaft nicht mehr mittragen können. Und diese peinlichen Geschichten, gerade was die Bettina Schausten angeht, die sogar so weit geht, die Ermordung von 6 Millionen Juden zu verharmlosen, aber wirklich zu verharmlosen, indem sie das vergleicht mit einer Wahl in Thüringen, wo eine Partei gewonnen hat, die eine direkte Demokratie fordert. Das zeigt im Prinzip, dass die Nerven nicht nur blank sind, sondern dass die Dämme auch gebrochen sind, der Verhältnismäßigkeit und der Moral und Ethik sowieso.
Ja, und es gibt schon einige, die auch sagen, der Unmut der Bürger wird immer größer. Und wohin wird das führen? Denn das System, also Berlin, wozu eben auch diese Wahlberichterstatter von ARD und ZDF gehören, die stellen sich ja ganz offensichtlich gegen einen beträchtlichen Teil der deutschen Wähler, also der Wähler in Deutschland. Und jetzt fragt News, wie eng wird es denn jetzt für Kanzler Scholz eigentlich? Wo war der gestern? Also Scholz, der war bei der Trauerfeier für die 3 ermordeten Opfer des islamistischen Terroranschlags in Solingen. 23. August hatte das stattgefunden. Und einen Tag danach fallen die Pressestimmen nicht nur international verheerend für Herrn Scholz aus, sondern es kommt wirklich eine Menge Unmut hoch. Das Ausland schaut natürlich nach Deutschland. Das Wall Street Journal schreibt, die Wähler haben die Nase voll von Olaf Scholz und einer Koalition, die Migration nicht steuern kann. Und auch die Neue Zürcher Zeitung hat sich gemeldet. Da heißt es, das Debakel zeigt, wie sehr sich das Ansehen des Kabinetts von Kanzler Olaf Scholz im freien Fall befindet. Und eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem Olaf Scholz Farbe bekennt und eben auch diesen Unmut kommentiert, der sich auf breiter Ebene gegen ihn persönlich auch breit macht. Denn da liegen schon die Nerven bei den Sozen blank. SPD-Parteichef Lars Klingbeil wird vom ZDF gefragt, ob Scholz noch der geeignete Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2025 sei. Und da hat er erstmal versucht, so ein bisschen sich rauszuziehen, rauszuwinden und hat gesagt, alle müssen ihren Teil jetzt dazu beitragen, dass es besser wird. Und erst auf Nachfrage hat er gesagt, doch, doch, das kann er, wir kämpfen zusammen. Aber er warnt trotzdem in Richtung Kanzleramt und sagt, er erwartet, dass alle sich jetzt noch mehr anstrengen, als es der Fall war. Auch Kevin Kühnert, den magst du besonders gerne, diesen SPD-Generalsekretär, der hat wohl Bedenken, ob Herr Scholz als Chef der SPD und als Kanzler noch der geeignete Kandidat nächstes Jahr sei. Denn der Bundeskanzler sei mit dem Kopf der Regierung, der am meisten mit der Bundespolitik identifizierte Politiker. Da sagt Kühnert im ZDF, da habe ich viele Menschen in den beiden Ländern getroffen, die da eher Unzufriedenheit haben. Und in einem anderen Kommentar hat Kühnert ja sogar davon gesprochen, dass er es jetzt auch langsam satt sei, mit sogenannten Verlierern gemeinsam in einer Ampel zu arbeiten.
Naja, also eins muss man dem Kühnert lassen. Er hat jetzt gelernt, sich rhetorisch besser auszudrücken. Er hat offenbar einige Schulungen mitgemacht. Ich glaube einfach nicht, dass er ansatzweise die gröberen Zusammenhänge auch nur in der politischen Lage, weder geopolitisch noch innenpolitisch noch migrationspolitisch ansatzweise überhaupt überblickt. Aber diese Ahnungslosigkeit kann er jetzt wenigstens gut formulieren. Die Sätze bleiben dann immer noch inhaltsleer, aber er kann sie gut formulieren. Das muss man ihm einfach mal lassen, dass man auch mal was Gutes sagt. Aber nochmal zur Thematik der Migrationspolitik auch. Es wird ja... Das ist mir gestern aufgefallen, es gab ja diese sogenannten Elefantenrunde, wo also quasi alle Parteiführenden der entsprechenden Parteien eingeladen wurden. Und dann gab es 8 Personen. 7 hatten alle eine einheitliche Meinung, weil die waren nicht AfD. AfD war alleine. Und die Moderatorin hatte natürlich auch die Meinung der 7 anderen. Das war also quasi eine 8:1 Situation. Und da wurde dann sofort unterstellt, dass die AfD fordere, dass die gesamte Asylpolitik eingestellt wird und alle Ausländer raus und keiner mehr rein darf und so weiter. Und das ist einfach die Unwahrheit. Und wenn dann beispielsweise dieser AfD-Politiker, ich habe es leider seinen Namen nicht parat, der sich dann hinstellte und sagte, es geht um die Migrationspolitik und nicht die Asylpolitik. Ich muss da immer auf diese Feinheiten, weil das sind die relevantesten Feinheiten, hinweisen. Jeder, der Asylanspruch hat, soll weiterhin Asyl bekommen. Aber eine ungehinderte illegale Einwanderung wie diese Migration hat nichts mit Asylpolitik, nichts mit Flüchtlingen, nichts mit Schutzsuchenden zu tun. Alles Thinktanks-Begriffe, mit denen man versucht, die Menschen emotional natürlich eben zu betäuben. Denn wer will einen Schutzsuchenden ja ablehnen? Da kommt ja sofort ein emotionales Gefühl der sogenannten Moral hoch. Das sind die eigentlichen Probleme. Solange wir nicht klar definieren, bleibt es weiter so stumpf und dumm.
Es geht ja jetzt auch das Gehacke innerhalb der SPD, also nicht nur Kühnert gegen den Kanzler und seine anderen Größerkopferten, sondern die Bild meldet gerade, dass eine SPD-Ministerin, nämlich aus Brandenburg, die Finanzministerin und SPD-Vize Katrin Lange, die will ein Talkshow-Verbot für Margot Esken haben. Also da scheinen ja die Nerven wirklich blank zu liegen, denn in Brandenburg wird in 2 Wochen gewählt und die ahnen natürlich, was da jetzt auch passieren könnte. Und nicht nur Saskia Esken als Spitzenpolitikerin der SPD, sondern auch dein lieber SPD-General Kevin Kühnert, die sollen jetzt ein Talkshow-Verbot bekommen. Frau Lange sagte wörtlich zu Bild, fürs Erste wäre schon einiges gewonnen, wenn bestimmte Leute grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen würden. Es ist nämlich unerträglich.
Ja, das ist unerträglich, das gebe ich denen sogar recht. Aber das Interessante ist, es handelt sich um die Spitzenfunktionäre der SPD. Und wenn man jetzt fordert, dass die ein Talkshow-Verbot bekommen, weil sie nämlich mehr Schaden der Partei, wenn sie den Mund aufmachen und irgendetwas herauskolportieren, als dass sie lieber gar nicht dabei wären und die SPD dabei vielleicht sogar noch ungenannt bleibt. Das zeigt die desaströse Situation, aber nicht nur der SPD. Übrigens genauso der CDU. Auch ein Herr Merz ist schon eine Beleidigung mittlerer Intelligenz aus meiner Sicht, wenn er sich hinstellt und greift die Ampelkoalition dramatisch an und stellt es dar, dass durch diese Ampelkoalition diese Probleme, die wir heute haben, zum Beispiel diese ungehinderte Migration mit illegalen Übertritten in einer gigantischen Form, mit vielen toten ehemaligen Einheimischen, die abgestochen werden. Es geht hier also auch um eine Massentötung, die mittlerweile hier zu diagnostizieren ist. Und er stellt sich denn so hin, der Herr Merz, und sagt nach dem Motto, damit hatten wir nichts zu tun. Und das ist eben halt falsch. Von 2004 bis 2021 war die CDU an der Macht und hat diese gesamte Geschichte eingeleitet, die jetzt im Prinzip die Ampelkoalition nur noch final vollzieht. vollzieht. Jetzt ist es wirklich Zeit, diese Dinge beim Namen zu nennen.
Also da scheint einiges in Bewegung gekommen zu sein, zumindest da in der SPD in Brandenburg, weil die natürlich Schisse haben, wie das jetzt demnächst bei denen ausgeht. Und diese Frau Lange, diese SPD-Vize und Finanzministerin in Brandenburg, Katrin Lange, die sagt also, ohne Fernsehauftritte gäbe es dann auch keine parteischädigenden Debatten. Hinter den Ergebnissen in Sachsen und Thüringen stehe die Tatsache, dass die Geduld der Menschen mit der vorherrschenden Politik auf breiter Front zu Ende geht. Irgendwie verstehe ich die Aussage nicht so ganz, Andreas. Denn sind jetzt nur die Auftritte in den Talkshows schuld an dem schlechten Abschneiden oder die vorherrschende Politik auf breiter Front?
Naja, also ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Also die führenden Positionen, die Posten einer Partei repräsentieren natürlich auch die verfehlte Politik. Und nochmal, es geht hier ja nicht um eine verfehlte Politik, dass beispielsweise das Bundeskanzleramt zu teuer geworden ist, sondern es geht um viele getötete deutsche Einheimische. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das bringt die Emotionen der Menschen auch nach oben. Wir dürfen das nicht vergessen. Es ist eine Sicherheitsfrage, die hier herrscht. Viele Menschen trauen sich einfach nicht mehr raus aus dem Haus. Und da sehe ich das Hauptproblem drin. Und diese Parteifunktionäre repräsentieren genau die verfehlte Politik, die dafür verantwortlich ist.
Du sprichst jetzt aus der Sicht des Bürgers. Ja. Ich versuche jetzt nochmal mit dir gemeinsam die Sicht dieser SPD-Politiker hier darzustellen. Oder wir sollten versuchen, da mal zu verstehen, was da los ist. Denn es kommen jetzt schon Aussagen, auch von einem SPD-Politiker, der heißt Joe Weingarten, kennt man auch. Und der bringt durchaus auch einen Personalwechsel ins Gespräch, meldet die Bild. Dort gegenüber sagt er, frühere Bundeskanzler haben in vergleichbaren Situationen, wenn es bei bestimmten Themen dauerhaft nicht lief, auch schon mal neue personelle Kräfte ins Spiel gebracht. Bei der Wohnungsnot, der inneren Sicherheit, der Energiewende, bei Migration und Bürgergeld müssen jetzt klare Linien her, nicht nur bürokratisches Klein-Klein.
Naja, aber das ist ja das, was man hier immer wieder erkennt. Man sieht hier, dass dieser Herr Weingart oder wie er heißt, jetzt plötzlich aus der Hecke kommt, weil sie sehen alle ihre Fälle davon schwimmen. Das ist der Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, dort gibt es ein gigantisches Personal, die ohne entsprechende Gegenleistung letztlich die Wirtschaft, die Ökonomie und all die Faktoren, die Deutschland mal nach vorne gebracht haben, ja nur noch behindern. Eigentlich läuft es am besten ohne Politik, weil die Unternehmen bekommen das im Normalfall alles selber hin. Eigentlich geht es auch nicht um irgendeine sachliche Thematik im Interesse der Bürger. Es geht nur um den Erhalt ihrer eigenen Posten. Das klingt zwar so simpel populistisch, aber so einfach ist es. Man hat sich ja nicht umsonst ein so großes Parlament mit über 700 Abgeordneten bei einem 85-Millionen-Volk zusammengebastelt. Also man will damit letztendlich viele Leute an den Topf, an den Trog bekommen, um darüber natürlich auch das Land agendamäßig so zu steuern und auch damit in den Untergang zu treiben. Ich glaube, sogar viele der Abgeordneten wissen das nicht einmal, mangels Abstraktionsvermögen, was für Spielsteine sie sind in einem perfiden Spiel. Ich glaube, die meisten haben das nicht einmal verstanden.
Der Frau Lange aus Brandenburg scheint das zumindest zu schwanen. Also sie sagt, in der Migrationsfrage brauchen wir eine große Gemeinschaftsanstrengung, wie beim Asylkompromiss in den 90er Jahren. Denn die Akzeptanz für die bisherige Migrationspolitik in der Tradition Angela Merkels ist in großen Teilen der Bevölkerung praktisch erloschen, nicht nur in Ostdeutschland.
Ich glaube, das Einzige, was man braucht, und das ist ja das, was nämlich auch dieses blaue Wunder letztendlich nach außen gebracht hat, ist Anwendung der Gesetze. Es gibt das Dublin-Abkommen, ganz klar, dass derjenige, der in einen sicheren Drittstaat kommt, dort seinen Asylantrag stellen muss und nicht durchläuft, im Prinzip zwei Länder weiter. Das heißt, Deutschland ist ein Land, wo überhaupt keiner Asyl beantragen kann, es sei denn, er kommt mit einem Schiff direkt nach Deutschland oder er kommt mit dem Flugzeug direkt über einen Airport, einen internationalen hier rein. Alle, die über eine interne EU-Grenze kommen, sind keine Migranten nach Dubliner Abkommen. Das heißt, Rechtsstaatlichkeit muss hergestellt werden. Keine neue Veränderung der Politik. Einfach nur das machen, wozu man juristisch verpflichtet ist. Mehr ist es nicht.
Ja, also es kocht an allen Ecken und Enden hoch. Natürlich wird auch gefragt, was ist denn jetzt mit Nancy Faeser, SPD, die Bundesinnenministerin, die schon einiges an Fehlern jetzt eingestehen musste, einige ihrer weitreichenden Entscheidungen zurückgenommen werden mussten, ins Gegenteil verkehrt. Denken wir an Kompakt, erst Verbot, jetzt wieder nicht mehr Verbot. Und da werden auch innerhalb der eigenen Reihen die Zweifel immer lauter, denn die Asylanträge, illegale Migration, sie weigert sich, Grenzkontrollen einzuführen. Scholz musste hinter den Kulissen eingreifen, bis sie da etwas beweglicher wurde. Innerhalb der SPD heißt es, macht sich der Vorwurf breit. Das schreibt News. Faeser würde das Abschiebeversprechen von Olaf Scholz, der hatte ja gesagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, schlicht einfach nicht umsetzen. Und besonders die FDP hält überhaupt nichts von Frau Faeser als Innenchefin. Wie man aus FDP-Kreisen heraushört, halten viele Liberale, aber die haben ja auch nichts mehr zu sagen, Nancy Faeser gar für eine Gefahr für die innere Sicherheit und die Meinungsfreiheit.
Ja, natürlich, und das ist sie auch. Und sie hat sich auch nicht geirrt oder sie hat falsch gelegen, sondern hier steht der Verdacht im Raum, dass sie als Vollstreckerin eingesetzt ist, als Vollstreckerin einer Agenda der Zerstörung. Das muss doch erlaubt sein, diesen Verdacht zu äußern. Und jeder juristisch gebildete Mensch müsste doch erkennen, anhand der Taten, die hier ablaufen, der vielen Toten, der vielen Verluste, der gravierendsten Schäden in der Volkswirtschaft und all dieser Dinge, dass hier eine Überprüfung stattfinden muss und dass hier doch in irgendeiner Form auch die Juristerei mal eingreift. Das große Problem ist hier das Versagen der Justiz und der Presse, die eingehakt quasi wie in einer organisierten kriminellen Organisation hier gemeinsame Sache machen. Das ist der Verdacht, der im Raum steht. Keine Behauptung, sondern ein Verdacht. So ist meine Meinung dazu.
Also News sagt auf jeden Fall, Nancy Faeser wackelt in der Ampel. Sie kann sich nach dieser Wahlklatsche keine Fehler mehr erlauben in Sachen Migration, innere Sicherheit oder auch sonst nicht. Wir werden sehen. Ich meine, so ein Schock, Andreas, der hält für eine kurze Zeit an und dann Business as usual.
Aber der Schock, der war ja im Prinzip vorauszusehen. Und wenn Nancy Faeser geht, dann kommt eine neue Faeser, egal wie die heißt. Das ist doch gar nicht die Frage. Wir brauchen eine neue Politik mit einer wirklichen Demokratie.
Ja, oh, du redest schon wie die Politiker mit der, wir brauchen eine Demokratie. Ja. Das sagen sie ja alle. Aber was verstehen sie unter Demokratie?
Ich weiß genau, was ich darunter verstehe. Und man mag in die Wissensmanufaktur reingehen. Unter dem Begriff Demokratie findet man mehrere Vorträge und mehrere Ausarbeitungen, was Demokratie eigentlich ist und nicht wie meine Meinung dazu ist, sondern wie die Definition ist, die Entstehung der Definition und die genaue Anwendung.
Ich sieze dich ja nicht, ich meinte dich gar nicht, sondern sie kleingeschrieben, nämlich die anderen Parteienvertreter. Aber wir können auch siezen, wenn du willst, ja. Herr Popp.
Ja, wunderbar. Ich bringe Ihnen nachher noch einen Kaffee.
Ja, ich hoffe es. Also, hier heißt es weiter bei News. Eine Frage, die sich für die Deutschen nach dieser historischen Wahlniederlage für die Bundesregierung stellt, lautet, wird die Ampelkoalition nun endlich die Migrationsprobleme ernst nehmen und handeln? Es sieht nicht danach aus, denn eine ARD-Moderatorin hatte die Grünen-Chefin Ricarda Lang gefragt, ich hatte sie nach dem Sicherheitsbedürfnis gefragt, ist die grüne Migrationspolitik in Sachsen und Thüringen nicht klar gescheitert? Und darauf hat Frau Lang geantwortet, nein, ich glaube nicht, dass das Thema ist, was die Menschen hier am meisten umgetrieben hat.
Ja, und solange eine ARD-Moderatorin noch ihre Position hat, solange wird sich nichts ändern. Deshalb ist aus meiner Sicht der entscheidendste Punkt, überhaupt eine neue Politik in Gang zu bringen, diesen Staatsrundfunkvertrag aufzulösen, aufzukündigen und die gesamten öffentlich-rechtlichen Medien schlicht und ergreifend abzuschaffen. Das soll nicht heißen, dass die großen Leitmagazine, wie wir sie in Deutschland haben, besser sind als sie. Aber sie bekommen wenigstens keine Gebühren vom Bürger, sondern eben halt von ihren Unterstützern, Bill Gates beim Spiegel und so weiter, wie wir das halt wissen. Und damit können wir natürlich auch nachweisen, dass die Objektivität hier in Zweifel zu ziehen ist, wenn wir wissen, wie die Geldflüsse sind. Aber hier ist es so bei ARD und ZDF, dass immer noch vorgeschummelt wird, als handelt es sich um eine objektive Berichterstattung, wo die Bürger sogar gerne noch die Gebühren dafür bezahlen. Dem ist eben nicht so. Das ist der entscheidende Punkt.
Ich kann nur noch mal appellieren, falls ihr Zeit und Lust habt, ein Viertelstündchen zu opfern, schaut euch das Video von Tim Kellner an. Haben wir eingestellt bei uns. Findet ihr auch unter dem Namen Kellner mit Doppel-L. Einfach in die Suchleiste oben eingeben und dann habt ihr es. Das ist wirklich eine natürlich satirisch launige auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehr präzise Zusammenfassung des Wahlabends gestern in Deutschland. Eigentlich historisch. Ja, und die Bild schreibt, die AfD-Chefs kündigen an, wir wollen jetzt regieren nach dem Wahlbeben. Die AfD ist so stark wie nie. Natürlich wollen die jetzt regieren, die wollen an die Macht, denn sie sind ja in der Überzahl, also jedenfalls was die meisten Parteien angeht. Frau Weidel hat gegenüber der Bild geäußert, in beiden Bundesländern hat die AfD zumindest ein Drittel der Parlamentssitze erringen können. Wir können nicht ignoriert werden und erheben selbstverständlich den Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung. Alles andere wäre ein eklatantes Ignorieren des Wählerwillens. Und sie hat also in der ARD angekündigt, auf die CDU zuzugehen. Andreas, wir haben uns vorhin Herrn Söder angehört, der also natürlich wieder brandmauermäßig nichts mit der AfD zu tun haben will. Aber der würde jetzt zum Beispiel auf Sarah Wagenknecht zugehen, was er verklausuliert verdeutlicht hat.
Naja, womit man da wirklich auch erkennen kann, dass diese Idee mit der Bad Bank der Linken, die jetzt abgeschafft wird und ins Nirvana verschwindet, und auf der anderen Seite die halbwegs noch reinlich wirkenden Assets aus den Linken sich in einer neuen Partei, in einem neuen Gewand wieder repräsentieren. Aber es ist wieder dasselbe linke Zeugs drin, wie die SED das vorher auch hat. Das ist mir jetzt eigentlich erst wirklich klar geworden bei der ganzen Geschichte. Also ich glaube auch, dass jetzt natürlich ganz klar die AfD sagt, wir wollen natürlich die Kanzlerschaft, nein, nicht die Kanzlerschaft, die Ministerpräsidenten, den Ministerpräsidenten stellen. Ist es doch logisch, weil es die größten Parteien sind, die da stehen. Überhaupt keine Frage. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht einmal, ob ich mir das wünschen sollte. Weil in dem Moment, wenn die AfD jetzt in der Politik sein wird und sie dann geblockt wird durch alle anderen Parteien inklusive der CDU, kann die CDU den Ruf der AfD massiv ramponieren. Denn dieses bisherige Ramponieren der AfD entsteht ausschließlich auf der propagandistischen Seite, die aufgeflogen ist und jeder, der mitdenken kann, es erkennen. Wir sehen aber, dass durch die Agenda der Zerstörung Deutschland mit der Wirtschaft sich in einer Art freien Fall befindet. Wir hatten jedes Jahr steigende Steuereinnahmen. Wir haben das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Jahr eine Situation, wo die Steuereinnahmen des Bundes, ich glaube, um 4% gesunken sind. Bei gleichzeitig explosionsartig gestiegenen Kosten. Man will jetzt im Prinzip diese Mindereinnahmen durch noch höhere Steuersätze bei denjenigen, die überhaupt noch Steuern zahlen, wieder irgendwie kompensieren. Man kommt aber nicht auf die Idee, seine Kosten zu reduzieren. Das heißt im Prinzip letztendlich zu sehen, wie viel Geld hat man zur Verfügung und wie viel müssen wir hier einsparen. Darauf kommt man nicht. Und das sind sozialistische Systeme und damit kann auch eine AfD als mitbeteiligte Regierung nicht viel tun. Es ist gut, wenn es zusammenbricht, dass man weiß, wer wirklich die Verantwortlichen sind, und das ist die links-grüne SPD. Es ist vor allem aber auch die Grüne und die CDU sind es, die vor allem gemeinsam im Kollektiv dieses System runtergefahren haben.
Volksparteien nennt man die. Genau. Ehemalige Volksparteien, die dafür zuständig sind, womit wir eigentlich auch unserer schon lange gehegten Vermutung wieder etwas näher kommen, dass das Parteiensystem an sich sich im Zusammenbruch befindet.
Das ist der Grund, warum die direkte Demokratie so entscheidend ist, weil damit wird das Parteiensystem zumindest ein bisschen reduziert und die Machtstruktur und die Korruption damit.
Vielen Dank, Herr Popp. Also, auch Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke, der möchte an die Macht, hat er in der ARD gesagt. wörtlich, die AfD ist mit Abstand stärkste Kraft. Wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Aber das wird eben nicht so einfach, weil Brandmauer, keiner will was mit den Schmuddelkindern zu tun haben. Und die AfD braucht mindestens einen Koalitionspartner in Thüringen. Nach den Gremiensitzungen in der kommenden Woche, sagt Höcke dann, werden wir entscheiden, wem wir das Gesprächsangebot unterbreiten. Und er forderte die anderen Parteien auf, ihr wörtlich dämliches Brandmauergerede zu beenden und sich der AfD zu öffnen. Und laut Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP, das sind die, die für die ARD und ZDF ja auch die großen Umfragen veröffentlichen, fänden 37% der Thüringer es gut, wenn die AfD mitregiert. Das Problem für die AfD, besteht darin, dass hier heißt es bei Bild, die mutmaßliche Königsmacherin Sarah Wagenknecht der AfD in Thüringen schon gestern am Wahlabend eine klare Absage erteilt hat. Nach den ersten Prognosen sagte sie, dass mit dem dortigen AfD-Landeschef Höcke können wir nicht zusammenarbeiten. Höcke vertrete wörtlich ein völkisches Weltbild, das ist also meilenweit von uns entfernt. Die Zustimmung zu AfD-Anträgen, die hat sich Frau Wagenknecht aber vorbehalten. Und auch in Sachsen schloss Sarah Wagenknecht am Abend eine Koalition mit der AfD aus.
Naja, ich finde das immer sehr interessant, weil die ehemaligen Volksparteien, die jetzt letztendlich gegen die Völker arbeiten, gegen das Volk arbeiten und dieses sogenannte völkische Denken, das heißt, sich auf Tradition zu berufen, sich auf seine Geschichte zu berufen, seine Mentalität, seine Kultur, das, was man aus grüner Sicht zum Beispiel bei anderen Staaten immer schützen und retten will, gilt für die eigene Kultur interessanterweise nicht. Wieder so ein Paradoxon, was dahinter steht. Die deutsche Kultur, der Niederrheiner, der was auch immer, Bayer, der Schleswig-Holsteiner, das sind ja verschiedene Völkerkulturen, Traditionen. Das gilt als dramatisch. Und ich kann immer nur mal versuchen, auch daran zu erinnern, seht euch mal deutsch übersetzt die Nationalhymnen der einzelnen Länder an. Nur mal ansehen und dann guckt mal durch, wie wirklich rücksichtslos, brutal und auch wie dramatisch diese Worte dort gewählt sind. Vergleicht das mal.
So, wir haben jetzt die ganzen Tage, einschließlich heute, herzlich wenig gehört von Robert Habeck und auch von Annalena Baerbock. Irgendetwas nach den Landtagswahlen. Allerdings kam jetzt doch etwas von Robert Habeck. Also der hat sich nicht inhaltlich zu dem Ausgang, zu dem Ergebnis der Wahlen geäußert, sondern Robert Habeck hat bei einem Wahlkampfauftritt in Sachsen jetzt am Wochenende behauptet, dass AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht sich aus dem Ausland bezahlen lassen, Trollarmeen aufbauen und sich im Internet Stimmen kaufen. Das hat er gesagt in Sachsen, in Thüringen und hat beiden Parteien eben das vorgeworfen. Und die Ampelkoalition würde zwar nicht alles richtig machen, das hat er nett ausgedrückt, und es gäbe Streitigkeiten. Das hat Habeck im Dresdner Rundkino geäußert, aber wörtlich, korrupt und gekauft ist niemand, im Unterschied zu AfD und BSW. Denn jeder weiß, hat er wiederholt, dass die direkt aus Russland und aus Peking bezahlt werden.
Naja, und das ist natürlich etwas ganz anderes, diese Mutmaßung, die nicht bewiesen ist, gegenüber dem Beweis, dass die Bundesregierung mit Steuergeldern eine politische Aktivistengruppe wie Korrektiv finanziert, die letztendlich unter dem Label also des angeblichen Faktencheckers, also quasi, das ist also eine Truppe, die letztendlich die Entscheidungen der Politik anschließend nochmal bestätigen soll in einem sogenannten Faktencheck, wobei diejenigen, die diese Informationen gegeben haben, nämlich diese Entscheidungen, diesen Faktencheck dann anschließend bezahlen. Soweit zum Thema Objektivität, während er hier mit einer primitiven Propaganda versucht, offenbar irgendetwas zu sagen.
Ja, und er tönt ja da aus dem Nichts heraus. Keiner weiß, wo er steckt. Das hat er im Wahlkampf noch gesagt, aber nachdem die Ergebnisse dann schon, die ersten Vorergebnisse veröffentlicht wurden, ist er wie abgetaucht. Und auch von deiner Lieblingsaußenministerin hört man nichts, von Annalena Baerbock. Wir dürfen gespannt sein, wie die beiden das Wahlergebnis oder die Wahlergebnisse einordnen. Allerdings hat Habeck vorher nicht nur eben den Parteien AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht unterstellt, Trollarmeen aufgebaut zu haben, Stimmen zu kaufen, sich aus Russland bzw. Peking bezahlen zu lassen, sondern Habeck hat den Wählern im Osten einen Tag vor den Wahlen noch niedrigere Strompreise versprochen. Da hat er also ein richtiges vermeintliches Wahlgeschenk ausgepackt und hat gesagt, diese neue Regelung bei der Verteilung der Netzkosten soll die Menschen im Osten und Norden der Republik entlasten. Andreas, es ist ja gar nicht durchschaubar.
Nein, vor allem ist es so, es ist einfach nur bla bla bla, was Herr Habeck bringt. Er unterstellt Geldflüsse aus China, aus Peking oder aus Russland und so weiter, ohne sie zu beweisen. Und dann stellt er sich hin und sagt, wir werden die Preise niedriger machen, ohne es irgendwann zu beweisen. Diese Aussagen, die er gemacht hatte bisher, die waren bisher kein Pfifferling wert. Und die Situation der Korruption, ich möchte nochmal an die, wie heißt die nochmal, diese Griffens-Affäre oder wie hieß er nochmal?
Patrick Reichen,
ja, wo also quasi eine familiäre Clanbildung von Herrn Habeck aufgeflogen ist, mit Trauzeugen von allen möglichen Leuten und Verwandten und Bekannten und Schwager und dies und jenes, die gemeinsam sich die Taschen voll gemacht haben und das ganz offen und das Ganze auch bewiesen. Und das musste dann zurückgenommen werden. Und hier kommt von ihm eigentlich nur so ein paar blöde Sätze nach dem Motto, das stimmt ja alles gar nicht und hier, die sind die ganz Bösen und so weiter, ohne Beweisführung, ohne alles. Also die Sache mit Korrektiv ist eindeutig beweisbar dagegen.
Ja, und Herr Habeck schmückt sich einfach nicht mit Ruhm und Ehre, sondern er muss eine Schlappe nach der anderen einstecken. Der Münchner Merkur meldet heute, dass es einen derben Rückschlag für die Politik von Robert Habeck gibt. Die neue Chipfabrik in Magdeburg, über die ja so viel Wind gemacht wurde und wo es hieß, hey, was wir hier alles herbringen, die steht offenbar vor dem Aus. Und zwar ist das die geplante Chipfabrik von Intel und ein Insider hatte sich da offenbar geäußert. Ja, dieses milliardenschwere Sparpaket des kriselnden US-Konzerns, das könnte jetzt ins Wanken geraten. Bei einer in den kommenden Tagen anstehenden Sitzung des Verwaltungsrats werde Firmenchef Pat Gelsinger Details der Sanierung präsentieren. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gestern am Sonntag. Zur Disposition stünden einige Geschäftsbereiche sowie diverse Projekte zum Ausbau der Produktion. Intel wollte sich zu diesem Leak zunächst mal nicht äußern.
Naja, und das sind nämlich genau die Dinge, die parallel laufen, nämlich in dem Getöse der Wahl, die gerade gelaufen ist, dass die Wirtschaft sich weiterhin im freien Fall befindet. Wenn wir uns die großen Unternehmen einfach mal namentlich vor Augen führen, die in diesem Jahr alleine einfach sang- und klanglos untergegangen sind, dass selbst solche Vorzeigeunternehmen wie ZF in großen Schwierigkeiten sind, sogar Volkswagen im Prinzip eventuell vor dem Konkurs stehen könnte. Das kann man jetzt einfach nur noch hochrechnen in Anbetracht der Tatsache, was da gerade läuft. Wenn wir sehen, dass da Chipfabriken mit Millionen und Abermillionen, Milliarden finanziert wurden, wo es dann heißt, dass jeder Arbeitnehmer, das sollten 200 neue Arbeitnehmer, ich glaube irgendwo in Potsdam oder wo das war, sollten dort entstehen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war.
Im Norden.
Im Norden kann auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kostete jeder Arbeitnehmer, der dort eingestellt wird, dem Bürger 2,5 Millionen Steuergelder. Also dann sollen sie den Leuten das lieber gleich geben, da haben sie mehr von, können den Rest ihres Lebens da in Saus und Braus leben. Und diese ganzen Dinge dann da sogar geführt haben, dass dieses koreanische Unternehmen oder welches das war, gesagt hatte, wir werden dort sogar die Mitarbeiter gar nicht aus Deutschland holen, sondern wir lassen die sogar aus unserem Heimatland, aus Korea, ich glaube Korea war es, einfliegen. Das heißt, die 2,5 Millionen für koreanische neue Arbeitsplätze in Deutschland. Das sind solche Absurditäten. Und deshalb ist es auch so wichtig zu erkennen, dass der Crash bereits sich vor unseren Augen vollzieht, der läuft. Und wenn jetzt ein Regierungswechsel im Rahmen des Crashes stattfindet, es gibt ein Sprichwort, wechsle niemals die Pferde in einem Fluss. Und der Fluss ist jetzt da. Wenn wir den Bodensatz erreicht haben, aufgeschlagen sind und der Wiederaufbau stattfinden muss, der wird nämlich wieder stattfinden, dann ist es wichtig, dass wirklich die Politik komplett mit neuen Leuten besetzt wird.
Und warum die Grünen so jämmerlich versagt haben bei den gestrigen Landtagswahlen, das zeigt auch die nächste Meldung, die kommt von Bild. Da geht es um einen brisanten Solarplan aus der Habeck'schen Behörde, der die gesamte Wirtschaft empört und für massive Kritik von Unternehmen an Robert Habeck auch persönlich empört. Ja. Die Firmen sollen, das sagt Herr Habeck, das ist der neue Plan, den er ausgeheckt hat, mit der Bundesnetzagentur, mit seinem Vertrauten, dem Grünen Klaus Müller, der ja, wie Herr Müller selber angekündigt hat, wenn es denn zu Stromengpässen kommt in Deutschland und immer mal flächenweise abgeschaltet werden muss, dass er dann sozusagen in das Amt des Kanzleramtes rücken muss, weil dann er die Stromhoheit, die Energiehoheit übernimmt. Und dieser brisante Solarplan jetzt, der sieht folgendermaßen aus. Firmen sollen ihre Produktion künftig nach Windstärke und Sonnenscheindauer ausrichten. Das bedeutet, wenn es sehr sonnig und windig ist, dann sollen sie viel produzieren und bei Flaute zum Beispiel dagegen weniger. Die Bundesnetzagentur, die ja, wie gesagt, auch dem Wirtschaftsministerium untersteht und für die Energienetze zuständig ist, die will die Stromnetzgebühren dafür ändern und Firmen entsprechend belohnen oder bestrafen. Und da hat sich zum Beispiel der Wirtschaftsrat der CDU gemeldet in einem Brandbrief an Habeck und an Klaus Müller, also den Netzagenturchef, warnen die Verbände vor einem verheerenden Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es schreiben die Autoren dieses Briefes unter anderem, in keinem anderen Industrieland werden die Unternehmen mit fluktuierender, unplanbarer Stromversorgung konfrontiert.
Naja, und das ist Sozialismus pur und ein weiterer Sargnagel für die deutsche Konjunktur und ein weiterer Sargnagel für viele Unternehmen. Denn wenn man weiß, dass Produktionsunternehmen sehr genau planen müssen, die drücken nicht auf den Knopf und hinten fällt ein Produkt raus, sondern da braucht man Mitarbeiter, da braucht man Planungen, da muss man die Menschen schon ein Jahr vorher einsetzen, wann wer wo schichtert. Ich muss doch beispielsweise in dem Moment, wenn ich weiß, ich erhöhe meine Produktion, meine Mitarbeiter erhöhen. Soll ich die jetzt plötzlich alle aus dem Bett klingeln und sagen, Achtung, die Sonne scheint, kommt mal schnell rüber, wir müssen schnell produzieren. In 2 Stunden gibt es Regen, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Wie stellen die sich das vor? Das zeigt die Absurdität und wie hier letztendlich dieser faschistoide Sozialismus, der sich hier ganz klar ökonomisch zeigt, der ist hier deutlich.
Also 2 Vertreter großer Verbände melden sich auch ähnlich zu Wort, wie du es gerade gesagt hast. Wolfgang Große-Entrup, das ist der Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie, der sagt gegenüber Bild, unsere Branche leidet jetzt schon unter hohen Stromkosten. Deshalb müssen auch im neuen System Entlastungen für stromintensive Produktionsprozesse erhalten bleiben. Eine flexible Produktion nach Wetterlage macht technisch und wirtschaftlich nur sehr begrenzt Sinn. Und der Chef des Mittelstandsverbands BVMW, Christoph Ahlhaus, sagt, Wetterroulette ist völlig gaga. Maschinen und Anlagen brauchen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr verlässlich bezahlbaren Strom.
Und das reicht alles so oder so nicht. Die Konkurrenz sitzt in China. Und in China werden Hunderte von Kernkraftwerken gebaut, Hunderte von Kohlekraftwerken gebaut, die nämlich so produzieren, wie es momentan der Bedarf erwartet. So einfach ist das Ganze. Stattdessen sitzt man hier in Deutschland und versucht noch irgendwie die letzten Quäntchen an Wirtschaftskraft zu erhalten mit solchen Diskussionen. Es muss eine ganz klare neue Wirtschaftspolitik entwickelt werden. Das heißt, die gesamten Politiker, die wir dort haben, die gesamte Regierung, solange die noch da ist, wird sich nichts ändern, muss raus. Es muss eine komplett neue Struktur, ein Neuaufbau, es muss ein Krisenplan entwickelt werden, eines Neuaufbauplans, wie nach dem Krieg 1949, das dann in der Bundesrepublik neu gemacht wurde. Und dieser Vergleich ist hier an dieser Stelle wirklich legitim und ich beziehe mich hier auf die Ökonomie, die hier eine wichtige Situation hat. Das heißt, Deutschland liegt jetzt am Boden und das bedeutet, sofort neue Energieform. Wir müssen sofort wieder Kohlekraftwerke bauen. Es müssen sofort wieder Kernkraftwerke gebaut werden. Es müssen sofort Friedensverhandlungen mit Russland laufen. Nord Stream 1 und 2 müssen wieder instand gesetzt werden, dass wir billige Rohstoffe nach Europa bekommen. Das ist die einzige Möglichkeit, um Europa überhaupt noch vor dem völligen Zerfall zu retten.
Andreas, was träumst du eigentlich nachts?
Ich weiß, dass das eine Träumerei ist, aber solange das nicht der Fall ist, lohnt es sich auch nicht darüber zu diskutieren, wer jetzt momentan an den Machthebeln sitzt, wenn weiter die eigentlichen Entscheidungen aus Washington kommen. Es tut mir leid.
Ja, und dazu passt noch die letzte Meldung für heute. Die ist veröffentlicht worden vom Focus, aber auch von der Bild, aber auch vom Handelsblatt. Also es wurde bei VW ein Sparprogramm beschlossen, das eigentlich das Ausmaß der gesamten Katastrophe zeigt. VW heißt es hier offiziell, fehlen 5 Milliarden Euro und deswegen werden Werksschließungen möglich, deswegen werden jetzt Jobgarantien gestrichen und vieles mehr. Also im Rahmen des Sparprogramms werden auch betriebsbedingte Kündigungen nicht länger bei VW, bei der Kernmarke, ausgeschlossen. Das hat das Unternehmen nach einer Führungskräftetagung mitgeteilt. Außerdem kündigt es an, die bisher geltende Beschäftigungssicherung aufzukündigen, die betriebsbedingte Kündigung bis 1929 Ausschloss. Was heißt das?
Naja, also unterm Strich gesehen bedeutet das, was ich vorhin schon sagte, freier Fall. Und auch Volkswagen ist davon nicht im Prinzip ausgeschlossen. Wir sehen hier, es ist ehrlich gesagt, tut es mir richtig weh. Es ist ganz bitter, weil Volkswagen ist nachweislich gerade in der gesamten Nachkriegszeit und gerade auch in den letzten Jahrzehnten zu einer wirklich so großartigen Marke mutiert. Großartige Autos, die sie gebaut haben, die man dann eben halt auch mit Mercedes, BMW und Audi in einem Atemzug nennen konnte. Und dieses Unternehmen hat sich ruinieren lassen. Übrigens geht das nur mit einem entsprechenden Management, die das Ganze mittragen. Das sind nicht die Mitarbeiter, die das machen. Und auch die Politik kann das nicht einfach anordnen, dass jetzt alles auf diesen Elektrounsinn umgestellt wird, den ja jetzt auf die Füße fällt. Nein, ich sehe hier nicht nur eine große Korruptionsgefahr in der Politik, sondern auch eine komplette korrupte Durchsetzung in allen Vorstandsetagen der ehemaligen Vorzeigeunternehmen. Und das ist das Bittere an der ganzen Geschichte.
Ja, es tut weh, zumal es wirklich schöne Autos sind. Aber Andreas, du hast noch gar nicht das Problem der Elektrofahrzeuge in diesem Zusammenhang genannt.
Doch, doch, das hatte ich gerade gesagt. Die Elektrofahrzeuge waren genau diese entsprechende Fehlentscheidung. Das heißt, VW verfügt über Patente. VW verfügt über ein Know-how. VW ist für mich einer der großartigsten Autobauer der gesamten Erde gewesen. Und eigentlich haben sie das Know-how noch. Man könnte das Ruder rumreißen, aber solange eine korrupte Elite mit auch entsprechendem Personal in den Führungsetagen dieser Konzerne gemeinsame Sache machen und einen solchen Unsinn verzapfen, der für jeden sichtbar ist, der bis drei zählen kann, so lange wird sich nichts ändern.
Ja, und der Konzernchef, Oliver Blume heißt der Mann, der hat den Kurs mit der sich zuspitzenden Lage begründet. Wörtlich sagt er, die europäische Automobilindustrie befindet sich in einer sehr anspruchsvollen und ernsten Lage. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nochmals verschärft. Neue Anbieter drängen nach Europa. Dazu kommt, dass vor allem der Standort Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfällt. In diesem Umfeld müssen wir als Unternehmen jetzt konsequent agieren. Andreas, VW Sie werden nicht die Letzten sein. Auch Mercedes hat ja zum Beispiel angekündigt, alle Standortgeschäfte zu schließen. Das heißt, die deutsche Automobilindustrie liegt ja ebenfalls am Boden.
Ich sage mal, hätte, würde, könnte. Hätte VW sich nicht beirren lassen und würde bis heute weiterhin die klimaschonenden, umweltfreundlichen, hochentwickelten, eigentlich über allen stehende Technik, und zwar an Dieseltechnologie, weiter produzieren, wären sie heute ein gesundes Unternehmen. Aber hier spielen eben halt politische Faktoren eine Rolle, die man unter dem Label des Umwelt- oder Klimaschutzes verpackt. In Wirklichkeit geht es um die Strategie der Zerstörung von bestimmten Konkurrenten. Das wird hier ganz, ganz deutlich. Die können doch nicht überrascht sein, dass jetzt China mit Elektrofahrzeugen VW ein Problem macht. Die haben ja wesentlich mehr Erfahrung. Die machen das schon 20 Jahre länger, als es Volkswagen macht. Man hat also quasi die Erfahrungen gesammelt in China und hat dann anschließend VW gezwungen oder auch andere deutsche Konzerne jetzt auch auf Elektrizität umzuschalten, wohl wissend, dass sie an der Stelle natürlich jetzt weiterentwickelt sind als die deutsche Konkurrenz. Wäre das alles auf der Verbrennertechnologie, die, wie gesagt, umweltfreundlicher, umweltschonender ist und so weiter, hätten sie das dabei gelassen, hätten die Chinesen nicht den Hauch einer Chance, mit ihrer Technologie gegen anzustinken. Denn über diese über 100 Jahre technische Entwicklung der Verbrennermotoren, das einfach sich wegbügeln zu lassen, da fragt man sich, da steckt eine Energie hinter.
Ja, und jetzt möchte ich doch noch eine Meldung zum Schluss anbringen, weil wir letzte Woche darüber gesprochen hatten. Wir hatten gesprochen über die Anti-AfD-Kampagne der Edeka-Zentrale, die also wirklich nicht zimperlich vorgegangen ist. Da hieß es unter anderem, Blau ist keine Alternative, weder bei Obst und Gemüse noch bei den anstehenden Wahlen. Und ja, wir lieben Vielfalt und so weiter. Und da haben sich jetzt dann doch die Händler, die einzelnen Händler zusammengeschlossen. Denn Edeka hat mit dieser Werbekampagne eben ganz kurz gezielt vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen die Händler nicht mit einbezogen, sondern die haben im Gegenteil die 7 Regionalgesellschaften bei dieser Entscheidung vollständig übergangen. Die wurden erst am Tag der Veröffentlichung informiert. Ein Vorgehen, wie es hier heißt, das gegen die üblichen Unternehmensgrundsätze verstößt und intern offenbar für erhebliche Verstimmungen gesorgt hat. Apollo News berichtet darüber. Also ist diese übliche Abstimmung unterblieben. Und anders als bei klassischen Supermarktketten agieren die rund 3600 Edeka-Händler als selbstständige Unternehmer innerhalb der Genossenschaft und sind in 7 Regionalgesellschaften untergliedert. Ich sage das nur deswegen, weil in den sozialen Netzwerken sich wirklich großer Unmut gegen Edeka geregt hat. Und wir hatten das letzte Woche auch schon gesagt, bitte nicht ungerecht werden, wenn die einzelnen Händler nichts dafür können. Und die haben sich zusammengetan jetzt. Und einige haben sich distanziert, ganz öffentlich von dieser politischen Positionierung. Mehrere Supermärkte und Center, vor allem aus dem Osten, teilten auf Facebook ein Statement, in dem sie erklärten, zu jeglichen politischen Themen keine Stellung beziehen zu wollen, sondern wir verstehen uns als Lebensmittelsupermarkt, nicht als politische Plattform. Warum sich, hieß es in dem Brief, die Edeka-Zentrale mit solchen Beiträgen zu den anstehenden Wahlen äußert, können wir persönlich nicht nachvollziehen und lehnen dies ab.
Ja, aber damit hat sich die Edeka-Zentrale jetzt einen Bärendienst erwiesen. Denn jetzt ist sie aufgefordert, zu ihrer eigenen Historie ganz klar Farbe zu bekennen, nämlich dass sie in ihren eigenen Verbandszeitschriften in den 30er Jahren aufgefordert haben, den Führer zu wählen mit einem Konterfeil von Adolf Hitler in ihrer eigenen Verbandszeitung. Das heißt, mit den Nazis kollaboriert hat in einer wirklich fast unerträglichen Form. All diese Dinge sind bei der Gelegenheit jetzt wenigstens hochgekommen. Es tut mir leid um die Händler, die Kleinen, die dort dran geschlossen sind. Aber die Zentrale hat jetzt eine große Aufgabe mit einer großen zentralen, ich sage mal, Entschuldigung oder der Bitte um Verzeihung und dieser furchtbaren Fehlstellungen und eben halt auch der heute noch schillernden Persönlichkeiten, die mit Edeka in Verbindung gebracht werden, dass man sich davon auch zu distanzieren hat. Das ist das, was man jetzt erwarten kann.
Ihr seht, Andreas Popp vergisst nichts. Das sind jetzt Daten, die er immer wieder abrufen kann. Und in entscheidenden Momenten kommen die hoch. Also nicht nur das Netz vergisst nichts, sondern der Andreas erst recht nicht. Ich kann davon ein Lied singen. Ihr Lieben, Dankeschön, das war's für heute. Wir hören uns zum Abendgebet, wenn ihr mögt, wieder.
Ja, und ich werde Ihnen jetzt einen Kaffee kochen, wie gesagt.
Danke, Herr Popp.